Also in so einer christlichen Versammlung wird man von vornherein vor eine Entscheidung gestellt. Glauben Sie, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist? Wirklich aus dem Tode rausgekommen ist? Dann können wir mit ihm reden. Sonst ist das ja ein Unsinn, nicht? Ich bin überzeugt, ich weiß es gewiss, dass er lebt. Und darum sprechen wir jetzt mit ihm. Wir werden still. Herr Jesus, in dir ist das Leben zu uns gekommen. Nun komm du auch in unser Dasein herein und lass uns nicht in der Nacht und in der Traurigkeit. Amen. Wir wollen uns heute Abend unterhalten über das Thema das Leben in der Welt und im Beruf. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Da hatte ich mal Vorträge in Norddeutschland. Ich muss zwischendurch sagen, ich bin gebeten worden, leiser zu sprechen. Andere wollen es gern lauter und langsamer. Seien Sie doch so gut und winken Sie mit dem Arm, wenn ich zu leise oder laut spreche. Die Schweizer sind so höflich, die wollen mich nicht beleidigen, aber tun Sie es ruhig. Also da hatte ich Vorträge in Norddeutschland und da fragt mich einer, was sind Sie eigentlich für ein Mann? Wer hat Sie beauftragt, hier so Vorträge zu halten? Wer bezahlt Sie? Verdienen Sie da Ihr Geld mit oder wie? Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ein ganz gewöhnlicher Pfarrer, jetzt sogar ein Pensionierter. Und ich verdiene nicht mein Geld mit den Vorträgen. Und da sagt er, ja, warum halten Sie die denn? Warum tun Sie das? Und da habe ich zu ihm gesagt, Sie haben ganz recht. Man sollte es lassen. Man sollte es aufstecken. In Deutschland und in der Schweiz und also in den deutschsprechenden Ländern, ach, auch in Frankreich und England, im Abendland ist so viel Evangelium verkündigt worden. Und es ist doch so, dass 90% nicht davon wissen wollen. Der Herr Jesus hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind, die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind darauf. Es wird immer so bleiben. Ja, Sie haben recht. Ich sollte jetzt ruhig ein alter Mann sein und es aufstecken. Und da sagt er, ja, und warum tun Sie es doch? Warum halten Sie doch so Vorträge? Sie haben doch nichts davon. Und da habe ich gesagt, offen gestanden, ich tue es, weil es mich erbarmt, wie blind die Menschen ihrer Lage, ihrer wirklichen Situation gegenüber sind. Vielleicht kann ich doch ein paar Leuten die Augen öffnen für ihre Lage. Ob es viel oder wenig sind. Ich war selber als junger Mann blind, also innerlich, verstehen Sie. Und dann hat mir die Bude die Augen geöffnet für meine Situation. Die Bibel ist ein unerhört mächtiges Buch. Sie sollten anfangen, das Neue Testament zu lesen. Sehen Sie, der Mensch, der Durchschnittsmensch in Erlenbach, Essen und anderswo, ist doch überzeugt, dass sein Weg in dieser sichtbaren Welt von der Wiege bis zum Grabe sein Leben ist. Und da hat mir die Bibel die Augen geöffnet, das ist noch gar kein Leben. Darüber sprachen wir schon. Das ist nur ein Dasein. Das ist nur Existenz. Es sterben Tausende und haben überhaupt nie gemerkt, was Leben ist. Und so möchte ich heute Abend, ehe wir anfangen, über das Thema zu sprechen, zunächst sprechen, was heißt denn das, das Dasein in der Welt? Ich spreche zuerst also über unsere Lage. Ich möchte dazu, ist klar, nee, erstens unser Dasein in der Welt. Ich möchte dazu ein Gleichnis brauchen. Sehen Sie, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da gibt es Bergwerke. Es hat mich sehr erschüttert, als ich zum ersten Mal so ein Bergwerk besuchte, dass bei jeder Zeche sofort auch das Totenhaus gebaut wird. Es ist wie ein Schlachtfeld, da wird gestorben. Und da kommt es oft vor, dass so eine Strecke zu Bruch geht. Da bricht das Hangende, wie man es nennt, ein. Und da ist plötzlich ein ganzer Teil des Bergwerks in 800 oder 1000 Meter Tiefe abgeschnitten. Da sind lebendige Menschen drin. Die sind abgeschnitten vom Leben, oder nicht? Würden Sie zugeben, abgeschnitten vom Leben. Sind sie denn tot? Nein, sie sind lebendig und doch vom Leben abgeschnitten. Ulkig, nicht? Sie können weinen, sie können schlafen, sie können arbeiten, sie können rumlaufen, sie können fluchen, sie können Toten erzählen, sie können beten, aber sind abgeschnitten vom Leben. Und sie können von sich aus nicht heraus. Und meine Freunde, das ist unsere Lage. Das ist die Lage dieser sichtbaren Welt. Das Leben, das ist der lebendige Gott. Das ist uns allen klar. Der herrliche, gewaltige, schreckliche Gott, das ist Leben. Alles Leben strömt aus dir, heißt im Appenzeller Landsgemeindelied. Aber wo ist Gott? Da zählt die Bibel, dass am Anfang eine Katastrophe geschehen ist, der Sündenfall, da ist was eingebrochen. Und nun sind wir abgeschnitten von Gott. Wir sind vom Leben abgeschnitten. Oh, sagt ihr, wir leben doch wie Erlenbacher. Guck mal die Seestraße an, wie es da rollt und wie gebaut wird. Sicher, wir können weinen und lachen und fluchen und beten und rumlaufen und Geld verdienen und sind abgeschnitten vom Leben. Und eins ist klar, wir können selber nicht heraus. Es hat tausend Religionen gegeben, wo der Mensch versucht hat, raus zu Gott zu kommen. Und allen Religionen ist gemeinsam, sie kamen nicht raus. Wir sind abgeschnitten vom Leben. Ach, wissen Sie, der gottloseste Mensch empfindet das manchmal in schlaflosen Nächten. Es fehlt mir doch alles. Und dann betäubt man sich wieder mit Arbeiten, Vergnügen oder, was weiß ich, mit Morphium und was man für Betäubungsmittel heute hat. Man ist wie der Bergmann vom Leben abgeschnitten und lebt so. Das ist unsere Lage. Und jetzt kommt mein zweites. Spreche ich jetzt laut genug, geht es so. Danke, bin ich ganz glücklich. Ich möchte den Erlenbachern gern recht machen. Allerdings in der Botschaft, da kann ich nicht auf sie Rücksicht nehmen, da muss ich die Wahrheit sagen. Jetzt muss ich zweitens reden vom Einbruch des Lebens. Sehen Sie, mir haben manchmal Bergleute erzählt, wie das war. Dass sie vielleicht tagelang verschüttet waren und dann hören sie plötzlich, da wird gearbeitet. Sie dringen zu uns vor. Da sind die Rettungskolonnen dran. Und was das für ein Augenblick ist, wenn zum ersten Mal so eine Wand einstürzt und durch das Loch steigt zu den Eingeschlossenen der erste Mann der Rettungskolonne. Er sieht nicht schön aus. Er hat keine weiße Krawatte wie ich jetzt. Er sieht schwarz aus und dreckig und verschrammt. Aber mir sagte ein Bergmann, so schön hat für mich nie einer ausgesehen wie dieser Mann von der Rettungskolonne. Und sehen Sie, wir sind so eingeschlossen in der dreidimensionalen sichtbaren Welt. Geschieden von Gott. Und wir können nicht raus. Es gibt keinen Weg von uns zu Gott. Und da hat Gott angefangen zu arbeiten. Soll ich so sagen, hat ein Loch gebohrt bis zu uns. Und der Retter ist erschienen. Und der heißt Jesus. Nun, ich kann mir schon denken, dass ein gebildeter Mann sagt, ach, wie sieht denn der aus? Ein schlichter Wanderprediger. Keine Ahnung von meinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Keine Ahnung vom modernen Komfort. Und dann hing er gar am Kreuz wie ein Verbrecher. Er war der Allerverachtetste. Wer begriffen hat, dass der von Gott als Retter kommt, der sagt, ich habe nie einen schöneren gesehen, wie diesen Heiland, der blutbedeckt am Kreuz hängt. Meine Freunde, wenn ich über unsere Stellung in der Welt reden soll, dann kann ich nur sagen, wir sind eingeschlossene, verlorene Bergleute. Unsere einzige Chance ist, dass von Gott her einer zu uns durchgebrochen ist, der Herr Jesus Christus. Und sehen Sie, der Bergmann erzählte mir, wie der Retter kam, da liefen sie los und brüllten in alle Stollen hinein. Hierher kommen, da ist ein Ausgang. Und so möchte ich durch die Welt brüllen, durch Erlenbach und Essen, Oslo und Paris. Komm doch hier, Jesus ist die Tür zum Leben, hier ist der Retter. Hier kommt das wirkliche Leben zu uns herein. Die Bibel sagt von Jesus, das Leben ist erschienen. Oder, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wissen Sie, das muss herrlich sein für so eingeschlossene Bergleute, wenn die Retter sie rausführen aus dem schmutzigen Loch, aus dem Hunger, aus der Kälte. Und so hat Jesus, das bezeuge ich Ihnen, mich herausgeführt aus meinem bösen Gewissen. Wir haben ja alle ein schlechtes Gewissen. Da hat mal ein Mann gesagt, ich nicht, ich tue recht und scheue niemand. Da habe ich gesagt, das glaube ich Ihnen nicht. Da sagt dann, ja, so ein bisschen was hat ja jeder. Ah, sage ich, komm's langsam raus. Wir haben alle ein böses Gewissen, nicht? Und dass der Herr Jesus, dafür ist er gestorben, meine Schuld wegnimmt und mich herausführt aus dem Zweifel und aus der Angst und aus der Sorge ins helle Licht. Er macht einen zu Kindern Gottes. Zu Kindern Gottes. Wie viele Jesus-Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sehen Sie, wenn ich so, ich war Jugendpfarrer, ich habe mein Leben lang mit jungen Männern zu tun gehabt. Und das ist eine Gesellschaft, die mich zuerst sehr misstrauisch einem Pfarrer ansehen. Ich habe noch gar nie einen jungen Mann gesehen, der nicht zuerst sagte, na, 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 so ein Pfarrer, Vorsicht. Und wenn ich ihnen dann sage, mein Freund, dir fehlt nur eins, dir fehlt Jesus. Du solltest um 180 Grad dich drehen und dich zu ihm bekehren. Dann schauen sie mich meistens an, so als wenn sie sagen wollten, ich liebe das reiche Leben mit seinen Sünden und Versuchungen und du willst mich in so eine Art Mausefall locken. So sehen's die Männer in Ehrenbach auch an. Mich macht der Pfarrer nicht dumm. Der will mich in so eine religiöse Mausefalle locken. Umgekehrt, ich will sie aus ihrer Nacht herausführen. Ins helle Sonnenlicht der Freiheit Jesu Christi. Was meinen Sie, wenn der Sohn Gottes für Sie gestorben ist? Das ist wirklich eine Vergebung der Sünden. Und da ist wirklich eine Freiheit. Das ist doch kein Kinderspiel. Wenn der Sohn Gottes hereinkommt in unsere sichtbare, verschüttete Welt und stirbt hier grauenvoll am Kreuz und steht von Toten auf, da muss da was dran sein, finden Sie nicht? Da ist eine Freiheit dran, da ist Ausstieg, da ist Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jetzt komme ich zu meinem vierten Teil. Unsere Lage, der Einbruch des Lebens. Der dritte Teil ist es, ja. Ich werde alt. Drittens, das überschreibe ich jetzt, die Entscheidung. Der Bergmann erzählte mir, als der Retter einstieg und sie riefen, kommt, hier ist Freiheit. Da waren ein paar schon so in Agonie, dass sie gar nicht mehr reagierten. Ich reise durch die Welt und verkündige, dass in Jesus das Leben gekommen ist. Und ich sehe um mich her Menschen, die sagen, das interessiert mich nicht. Das geht in interessanten und modernen Menschen gar nicht an. Wir haben andere Probleme. Meine Freunde, da ist man ganz nah am ewigen Tod. Wo die Stimme Gottes einen nicht mehr erreichen kann. Und wir stehen in dem Augenblick, wo wir das Evangelium hören, vor einer großen Entscheidung. Wenn da unten ein Bergmann sagt, ich will nicht heraus, lasst mich. Es kommt nicht vor, nicht? Aber in dieser Welt kommt es vor, dass der Sohn Gottes aus dem Lebenswelt zu uns kommt und Tausende sagen, lasst mich, ich will bleiben. Denen möchte ich sagen, das dürft ihr. Wer den Heiland verachten will, darf es. Wer in die Hölle gehen will, darf es. Wer ewig von Gott getrennt bleiben will, das ist die Hölle, darf es. Es gibt im Reiche Gottes keinen Zwang. An der Stelle sehen wir alle vor der letzten Entscheidung unseres Lebens, ob ich sage, Jesus ist gekommen. Herr Jesus, nun will ich dabei sein. Jetzt mach's gehen, wie es will. Ich will teilhaben. Ich will mit aussteigen ins Licht. Ich will ein Kind Gottes werden. Oder ob wir sagen, wir bleiben in unserer Finsternis. Wir müssen wählen. Wenn ich könnte, wollte ich jeden Erlenbach auf den Arm in den Himmel tragen. Ich kann es nicht. Hier müssen Sie sich entscheiden. Und da sitzen junge Menschen und denken, der Pfarrer hat recht, aber ich will das später mal erwägen. Meine Freunde, stellen sich vor, ein Bergmann da unten, der sagt, auf keinen Fall gehe ich raus. Und dann lassen Sie ihn. Dann fällt das wieder zu. Solche explodierten Stollen werden meistens abgeschrieben. Und es könnte sein, dass er vielleicht 10 Jahre später raus wollte und klopft und kann nicht mehr. Und ich habe Menschen auf dem Sterbebett gesehen, die haben geschrien nach Gott und Gott hat die Türe zugeschlagen. Das gibt es. Ich habe ihnen Bibelworte gesagt von der Gnade, sie fassen es nicht mehr. Man bekehrt sich nicht zum Herrn Jesus, wenn man will, sondern wenn er uns ruft. Und wenn wir spüren, jetzt ist die Stunde da. Eine der erschütterndsten Geschichten in der Bibel. Da sitzt der Herr Jesus auf einem am Ölberg. Und auf einmal sehen seine Jünger, wie er tief bewegt hinunterschaut und hinüber auf die Stadt Jerusalem und ihren goldenen Tempel. Und dann laufen ihm die Tränen übers Gesicht. Jesus weint, die Macht Gottes weint. Und dann hören die Jünger, wie er sagt, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Doch ihr habt nicht gewollt. Nun kommt ihr unter Gottes schauerliches Gericht. Da läuft einem kalt über den Rücken, wenn man das liest im Neuen Testament. Ihr habt nicht gewollt. Es gibt ein Wort in der Bibel, im Propheten Amos, das heißt so: Siehe, spricht der Herr, ich will einen Hunger ins Land schicken und einen Durst. Nicht ein Hunger und Durst nach Brot oder Wasser, hören Sie, sondern nach dem Wort Gottes es zu hören. Und sie werden umlaufen von einem Meer zum anderen und werden's nicht finden. Die Tausende, die heute am Sonntagmorgen in Autos an den Kirchen vorbeifahren, werden es vielleicht noch erleben, dass sie schreien nach einem Bibelblättlein und es nicht mehr haben dürfen. In China schneiden sie die Bibel in Stücke, damit jeder ein Blatt kriegt. Wenn der Retter einsteigt und Jesus ist eingestiegen bei uns, dann muss eine Entscheidung in unserem Leben fallen. Aber wer Jesus aufnimmt und geht mit ihm ins Licht, der ist zum Leben gekommen. Ich war Jugendpfarrer in Essen. Da hatte ich sonntags immer so ein paar hundert junge Burschen da. Und da habe ich mal gesagt, ich mache Preisausschreiben. Ich bezahle 1 Million Mark dem, der mir jemand nachweist, der es bereut hat, dass er sein Herz und Leben Jesus geschenkt hat. Ich habe keine Million. Ich werde sie wohl auch voraussichtlich nie besitzen. Und da könnten Sie denken, das ist aber sehr leichtsinnig. Ich kann die Million aussetzen, denn es gibt keinen Menschen, der es bereut hätte, dass er diesem Mann von Golgatha zugefallen ist. Aber es gibt Millionen, die es bereut haben, dass sie es nicht getan haben. Woraus sie sehen, dass er wirklich das Leben ist. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. So, meine Freunde, jetzt muss ich endlich zum eigentlichen Thema kommen. Das Leben in Beruf und Welt. Ich hoffe, Sie verstehen es jetzt richtig. Ich will nicht reden übers Dasein in Beruf und Welt. Was soll ich da reden? Ich kann den Kaufleuten keine Ratschläge geben. Ich bin froh, wenn ich 20 Pfennig verwalten kann. Ich kann den Hausfrauen nicht sagen, wie sie kochen sollen. Nicht. Ich will nicht reden übers Dasein in der Welt. Begreifen Sie? Sondern wie einer, der in Jesus das Leben gefunden hat, in dieser Welt jetzt lebt. Ist furchtbar nett, da fragte mich ein junger Mann, können Sie mir nicht was darüber sagen? Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich in Jesus das Leben gefunden habe? Sag ich, Mensch, gerade da will ich jetzt drüber reden. Aber ich musste das vorausstellen, verstehen Sie? Ist klar. Ich überschreibe den nächsten Teil. Der Mensch, der in Jesus das Leben hat, in Beruf und Welt. Und da habe ich nun ein paar Punkte. Erstens, Einer, der in Jesus das Leben gefunden hat, steht in dieser Welt als Fremdling. Das klingt hart, aber ich kann es nicht ändern. Die Bibel sagt, wir haben das Bürgerrecht in der himmlischen Welt. Da bin ich hier fremd. Sehen Sie, ich bin Deutscher. Ich bin schrecklich gern in Erlenbach. Und manchmal kriege ich einen Schrecken, dass ich denke, du bist eben doch ein Fremdling hier. Mein Bürgerrecht ist in Westdeutschland. Ich erfahre viel Liebe und es gefällt mir schrecklich gut. Aber ich bin ein Fremdling, nicht? Mein Bürgerrecht ist in Westdeutschland. Und das ist ein Bild für die, die in Jesus das Leben gefunden haben. Sie sind im Buch des Lebens eingeschrieben. Jesus hat ihre Sünden weggenommen durch sein Blut. Jesus hat ihren Geist, ihnen den Geist gegeben. Nun haben sie ihr Bürgerrecht im Himmel. Da sind sie ihr Fremdlinge. Paul Gerhardt sang, mein Heimat ist dort droben, da aller Engelschar den großen Herrscher loben, der alles ganz und gar in seinen Händen träget. Und Christen sind Leute, die in dieser Welt der ewigen Heimat entgegenwandern. Ach, sagt ein junger Mann, Mensch, soll ich jetzt schon an den Himmel denken? Ja klar, Mann. Du kannst doch nicht wandern, wenn du kein Ziel hast. Mann Gottes, wenn du auf Cesar Plana steigen willst, musst du wissen, dass du auf Cesar Plana willst, du musst den Weg dahin einschlagen. Christen sind Leute, die durch die Welt dem Himmel zuwandern. Und das ist eine großartige Sache. Da nimmt man nämlich vieles leichter. Lassen Sie mich ein Beispiel brauchen. Da war eine Landstraße an einem Novemberabend. Es regnet, es schneit, es ist Matsche, der Wind bläst ungemütlich. Und da kommt ein armer Kerl daher. Kragen hochgeschlagen, Hände bis zum Ellbogen der Tasche. Trübselig wandert er daher. Warum? Er hat keine Heimat. Er ist ein Landstreicher. Es gibt Millionen Menschen, die keine ewige Heimat haben und so durch die Welt laufen. Von Nietzsche gibt es ein Gedicht, das heißt so, die Krähen ziehen schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Und da kommt ein anderer Wanderer des Weges. Er geht durch denselben Dreck. Er hat denselben Sturm und Wind und Schnee. Aber er geht durch die Pfützen, patsch, patsch, und singt dabei, der Mais gekommen oder alle Vögel sind schon da. Ja, warum kann der so fröhlich da durchtappeln? Meine Freunde, er sieht da drüben die Lichter seines Dorfes. Er sieht die Lichter der Heimat. Er weiß, wenn es jetzt auch stürmt, bald bin ich zu Hause und da ist warm und da ist Friede. Was macht der Sturm? Ich gehe nach Hause. Und so stehen Christen in der Welt. So will ich zwar und treiben mein Wesen durch die Welt. Doch denke ich, nicht zu bleiben in diesem schnöden Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Ich krieg oft gesagt, ach, das ist ein weltfremdes Gerede, Christen sind Wanderer zum Himmel. Na, sag ich, dann laufen sie wie ein Landstreicher durch die Welt ziellos. Es darf jeder halten, wie er will. Sie sind aber von Jesus auch berufen zum Himmelreich. Nur ob sie es annehmen. Also Christen stehen in der Welt als Fremdlinge. Wenn ich das ausspreche, dann sagen sofort 10 kluge Leute, dann sind sie bestimmt ganz untüchtige Leute. Na, ich kenne viele Christen, die sind unendlich tüchtig in ihrem Beruf. Ich möchte wieder ein Beispiel brauchen, dann macht es ihnen klar und sie schlafen mir nicht ein dabei. Als ganz junger Bursche war ich Soldat im Ersten Weltkrieg. So ein armer, kleiner Unteroffizier in einer Batterie. Und eines Tages hatte mein Vater, der Pfarrer in Frankfurt war, eine Taufe bei einem ganz hohen General, der Armeeführer war, von der Marwitz. Und nach fragt der General, mein Vater, haben Sie auch einen Sohn? Ja, wo ist denn der? Ja, da und da. Ja, das ist ja meine Armee. Ich werde mich mal um ihn kümmern. Und eines Tages krieg ich, kleiner Unteroffizier, ein Schreiben. In 8 Tagen wird der Armeeführer von der Marwitz ein Reitpferd schicken, dass Sie ihn besuchen können. Einladung zum höchsten Stabe. Das ging rum in den Batterien. Der kleine Busch hat eine Einladung vom Armeeführer. Jetzt überlegen Sie mal, was habe ich jetzt getan? Habe ich jetzt gesagt, ach, von jetzt ab rühre ich keinen Finger mehr? Im Gegenteil, ich habe gesagt, jetzt gucken alle auf mich. Jetzt musst du zeigen, was das für ein Unteroffizier ist. Nicht? Verstehen Sie? Jetzt war ich doppelt so tüchtig wie vorher. Und so ist es mit Kindern Gottes in der Welt. Weil sie zum Herrn aller Herren wandern und sie wissen, die Menschen schauen auf sie, darum wollen sie in ihrem irdischen Leben vor Gott stehen. Und damit bin ich beim, also B, Christen sind als Fremdlinge, Christen sind treu im Kleinen. Treue im Kleinen. Davon spricht die Bibel so viel. Die Bibel spricht ganz nüchtern von unserer Tagesarbeit. Wer nicht arbeitet, soll noch nicht essen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, dass er auch austeilen kann. Und es sind viele Worte, die Zeit geht so schnell rum, die von Treue im Alltag spricht. Ich las mal eine nette Geschichte, da war eine große Firma und da war jeden Monat einmal so eine Revision. Und dann da haben sie geschafft wie verrückt. Und als das vorbei war, der kritische Tag, haben sie alle die Hände in die Taschen gesteckt und gesagt, jetzt lassen wir es langsam angehen. Und nur einer, der saß an seinem Pult und schrieb wie immer. Und da sagten die anderen, bist du verrückt, die Revision ist vorbei. Da sagt er, ich habe jeden Tag Revision. Ja, wieso? Ich stehe unablässig vor den Augen des lebendigen Gottes. Sehen Sie, das war einer, der das Leben gefunden hatte und nun das Lebendige in der Welt stand. Ein Jesus-Jünger weiß, dass bei der Steuererklärung mein Herr mir über die Schulter schaut. Ich will dem Staat nichts schenken, aber ich kann noch nicht betrügen. Eine Frau, eine Mutter, die mit ihren Kindern vielleicht ein bisschen viel Mühe hat, weiß, mein Heiland schaut mir zu. Ich kann ihm meine Kinder ans Herz legen, aber er fragt mich auch, ob ich ganz treu bin. Bin ich meinem Mann, ihr Frauen, wirklich eine Erlöserin aus der Einsamkeit? Ihr Männer, seid ihr treu in eurer Arbeit? Es ist allmählich so ein Geist im Abendland, dass jeder bloß noch Rechte fordert. Sie werden im Gericht Gottes auch Rechenschaft ablegen müssen über ihre Arbeit. Christen sind treu im Kleinen. Sie können, ja, ich kann es nur so ausdrücken. Meine Mutter, ich hatte eine wunderbare Mutter, die hat mich mehr gelehrt vom Christentum als alle Professoren. Und die sagte mal, als sie alt geworden war, jetzt kann ich ohne mein Heiland kein Pfannkuchen mehr backen. Sie war Württembergerin. Jetzt kann ich ohne mein Heiland kein Pfannkuchen mehr backen. Da dachte, haben Sie verstanden? Und da dachte ich, das ist wunderbar. wie ein Christ schließlich immer mehr dahin kommt, im Alltag vor den Augen seines Herrn zu leben. Und alles, was sie tun in Worten und Werken, in seinem Namen zu tun. Und da wird's recht, Treue im Kleinen. Wenn Sie mich, ich habe am Anfang gesagt, dass der Pfarrer mich, der Mann mich fragte, warum halten Sie die Vorträge? Sie haben doch nichts davon. Das ist für mich nun die Treue, die ich haben muss, wissen Sie? Die ich vor ihm verantworten muss, dass ich das bisschen Kraft nicht zum Faulenzen habe, sondern zu diesem Herrn zu rufen. Aber weiter. Der Christ in Welt, also der Mann, der das Leben in Jesus gefunden hat, in Welt und Beruf. Man ist ein Fremdling, Treue im Kleinen. Das Dritte, er übt sich in der Liebe. So, jetzt muss ich eben einen Brief rausziehen. Ich bekam heute einen Brief aus der Gegend und da schreibt jemand: Sie sagten bei gestern Abend, wo ich über Liebe sprach, kein Wort davon, wie eigentlich die vielen Ledigen mit ihrem Geschlechtstrieb, der, wie Sie sagten, die größte Macht ist, fertig werden sollen. Ja, richtig, ich hatte das Thema von der Familie. Da habe ich von Familie gesprochen. Aber da sitzen so viele hier, junge Mädchen, die nicht heiraten. Bei ihnen sind es wenig. Bei uns sind im letzten Krieg 5 Millionen junge Männer umgekommen. Das bedeutet, 5 Millionen junge Mädchen bleiben unverheiratet, weil die Männer, die sie heiraten sollten, in Afrika und Russland, geopfert durch diesen wahnsinnigen Hitler, liegen. Ich bin 100%iger Pazifist geworden durch den Anblick dieser 5 Millionen Mädchen. Ich weiß, ihr lieben jungen Mädchen, die hier sitzen, dass das eine große Not sein kann. Ihr habt auch den Wunsch gehabt, einmal einen Mann glücklich zu machen. Und nun geht ihr einsam durchs Leben. Und da ist die große Gefahr, dass ihr in fremde Ehen einbrecht und Familien zerstört. Da sind bei uns Katastrophen geschehen. Tut es nicht, Gott wird sehr zornig darüber. Aber was sollen wir tun? Ein moderner Psychologe würde sagen, Sie müssen diesen Trieb, jetzt brauche ich mal also medizinisches Wort, sublimieren. Umsetzen in andere Kraft. Und was ich jetzt sage, gilt nicht nur für die Unverheirateten, sondern für alle. Sehen Sie, im Neuen Testament steht, wo wir das Wort Liebe sagen, da stehen da 2 Worte. Sie wissen, das Neue Testament ist griechisch geschrieben. Und es gibt 2 griechische Worte für Liebe. Das eine heißt Eros. Das ist die Liebe, von der wir gestern sprachen, zwischen Mann und Frau, nicht? Die Geschlechtsliebe. Und das andere heißt Agape. Agape ist die Liebe, mit der Gott seinen Sohn liebt. Und die Liebe, mit der Sohn uns liebt. Und hier sitzt vielleicht ein ganz sturer, gottloser Mann. Ahnen Sie, wie Jesus sie liebt. Für sie starb er. Das ist Agape. Und diese Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herz. Und jetzt dürfen wir lieben. Die Welt ist so kalt und hart. Neulich schrieb mir so eine ältere, unverheiratete Person, mein Leben ist kalt und leer. Sie haben gut reden. Da habe ich gesagt, suchen Sie eine Mutter mit 4 kleinen Kindern und sagen Sie der, Sie sind so erschöpft, Sie kriegen keine Hilfskräfte, ich werde jeden Mittag 2 Stunden Ihre Kinder übernehmen, damit Sie da aufarbeiten können und ein bisschen ruhen können. Ja, da schrieb sie zurück, das kann man ja nicht zumuten. Dann habe ich ihr geschrieben, dann bleiben Sie ruhig, kalt und leer. Wir dürfen lieben, meine Freunde, sogar unsere Feinde. Wissen Sie, das ist geradezu, ich hätte beinahe gesagt, ein Hobby für Leute, die in Jesus das Leben gefunden haben, dass sie versuchen, die Menschen, die ihnen auf die Nerven fallen, zu lieben. Ich bin auch erst spät draufgekommen. Da darf ich, wenn mir einer böse kommt, darf ich bitten, Herr, jetzt schenk mir Liebe. Jetzt schenk mir Liebe. Schenk mir Liebe zu dem widerlichen Menschen. Und nach 14 Tagen, da finde ich ihn gar nicht mehr widerlich. Und dann merke ich, dass das ein ganz armer Kerl ist. Und dann kann ich lieben. Man übt das nur, man ist ganz in Anfängen, nicht? Ein Christ in der Welt und im Beruf ist ein Mensch, von dem Liebe ausstrahlt. Das haben wir nicht für uns, nicht von uns. Jesus will in uns wohnen und er glänzt aus uns raus dann. Ich habe mal, wie ich anfing, 120 Konfirmanden gehabt. Und da habe ich die Eltern besucht. Und da sah ich, das waren alles so Mietshäuser, überall war Streit zwischen den Leuten. Schwiegermütter mit den Kindern oder Nachbarn. Und da habe ich meine Konfirmanden gefragt, das ist ja schrecklich, bei euch ist ja überall Streit. Wo ist denn kein Streit im Haus? Und da standen 3 oder 4 auf. Und da habe ich gesagt, warum ist denn bei euch kein Streit? Und da sagten sie, wir wohnen alleine. Da war kein Streit. Alle übrigen hatten Streit. Und da ging mir so erschütternd auf, wie jeder Menschen hat, mit denen er sich übt, an denen er sich reibt. Und wenn sie das Leben gefunden haben, wirkt sich das Leben aus, dass sie anfangen, gerade die zu lieben und alle Feindschaft in Boden zu lieben. Das gilt auch zwischen Völkern. Helfen Sie mit, dass der Völkerhass verschwindet. Es geht schon wieder los. Die Russen, oh, das sind Menschen, die Jesus geliebt hat. Wer das Leben in Jesus gefunden hat, liebt, lernt es schrankenlos. Und weiter, ein Christ in Welt und Beruf, ein Fremdling, Treue im Kleinen, Liebe. Und, meine Freunde, schläft schon jemand irgendwo? Sagen Sie mir, ich höre umgehend auf. Ich möchte noch sagen, ein Mensch in Welt und Beruf, darf ein Christenmensch darf Freude mitbringen, Freude. Ich darf Ihnen ganz offen sagen, seitdem Jesus mein Herr wurde, kenne ich keinen Alltag mehr. Ich habe mal gesagt, wenn ich ein Buch über mich schriebe, nehme ich den Titel Leben ohne Alltag. Nun habe ich ein kleines Büchlein drüber geschrieben mit dem Titel Leben ohne Alltag. Hier gar nicht weit von Ihnen lebte ein Mann namens Alfred Zeller in Männedorf. Der war ein lieber Freund von mir. Und ich habe jedes Jahr einmal mit ihm ein Zusammensein gehabt. Und da habe ich mal gesagt, Alfred, du bist immer so gleichmäßig fröhlich. Und mir geht's so, wenn ich morgens aufstehe, da könnte ich erst mal die ganze Welt vergiften. Geht's Ihnen nicht auch so? Seien Sie ehrlich, ihr Männer. Nicht? Bis man Kaffee getrunken hat, dann wird es besser. Und die Mütter, nicht wahr? Morgens, da geht's rund. Mit schlechter Laune. Ich sag, wie machst du das? Und da sagte er mir, ehe ich aufstehe, wenn ich wach werde, falte ich eben meine Hände und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich für Gott erkauft hast. Amen. Dass du mit deinem Blut mich für Gott erkauft hast. Dürfen sie alle glauben und annehmen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Blut mich für Gott erkauft hast. Dann stehe ich auf dem Boden der Gnade und es ist alles anders. Ich möchte sagen, er besinnt sich auf das eigentliche Leben und geht mit diesem Leben in den Tag hinein. Und da nimmt man Freude mit. Meine Freunde, Gott hat mich durch schwere Tiefen geführt. Er hat mir meine Söhne schrecklich weggenommen. Ich habe grauenvolle Stunden in narzisstischen Gefängnissen erlebt. Ich habe erlebt, dass mein Herr Menschen zerbrechen kann, jeden Knochen. Aber das Ende war, dass ich mich freute in ihm, dass ich Loblieder singen konnte, mitten im Gefängnis. Freut euch in dem Herrn, ein Heiland haben, der an mir getan hat, was kein anderer getan hat. Mitten im Alltag. Ah, da muss man sich doch freuen. Mutti, wenn sie am Kochherd stehen und sie ist alles verdrießig, der Kaffee ist angebrannt oder brennt er nicht anders, irgendwas, Katastrophe und sie wollen gerade ärgerlich werden und dann sich besinnen, ich habe ja einen Heiland, der mich erkauft hat. Da werden die Dinge so klein, nicht? Oh, Menschen, die das Leben gefunden haben, dürfen in diese trostlose Welt Freude bringen. Ich hatte einen Nachbarn, der begegne ich eines Tages, da sagte er, ich muss nach Hause, ich muss jetzt erstmal Wasser trinken. Ich sage, warum Wasser trinken? Ich habe so einen Brand, ich habe gestern gesoffen. Vornehmer Herr, dann sage ich, ja, das haben Sie nötig, ich verstehe es. Ihr Leben ist so arm und trostlos, da brauchen Sie Betäubung. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr nötig habe. Ich kann mich so freuen. Da sagt er, ja, ja, ist wahr. Sie haben so eine Harmonie. Nein, 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 sage ich, nicht Harmonie, sondern lebendigen Heiland. Und jetzt kommt das Letzte. Ein Christ in Welt und Beruf ist Salz und Licht. Dazu erzähle ich eine kleine Geschichte. Ich war also Jugendpfarrer in Essen und da ist ein riesiges Clubhaus. Sie dürfen nachher dafür opfern, freuen Sie schon. Und da kommen sonntags Hunderte von jungen Burschen von 14 bis 20 Jahren. Da wird da Fußball gespielt und da Basketball und da ist ein Zimmer, wo sie so die Stielen sehen, Schachspielen und Bücherei und Ping-Pong und dann Schelz. Und dann kommen sie im großen Saal zusammen und dann ist Bibelstunde. Und dann sitzen 600-700 Großstadtjungens aus dem Ruhrgebiet, Testament in der Hand und singen. Mein Jesus ist mein Leben. Ein Professor sagte mal, das ist ja gar kein Gesang, das ist ein Gottesgebrüll. Ein Gottesgebrüll. Und dann wird eine Geschichte aus der Bibel gelesen und dann macht einer der jungen Mitarbeiter, ein Student oder ein Schlosser, die Einleitung. Und dann dürfen junge Mitarbeiter, wer will, ein Wort dazu sagen. Und da war eines Tages der Text, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und da sagt der junge Mitarbeiter zu den vielen Jungs, viel mehr als hier Leute sitzen, nur so junge Burschen, da sagt er, meine Freunde, ich bin Chemiker, ich verstehe was vom Salz. Da sagt er, das Salz besteht aus zwei Bestandteilen. Ich weiß, ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht mehr, welche Bestandteile das sind. H2XY und so, nicht? Und dann sagt er, das Merkwürdige ist, dass diese beiden Bestandteile sich gar nicht vertragen. dass sie diametral entgegengesetzt sind. Aber die zusammen geben das richtige, kräftige Salz. Und da sagt er, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Sagt er, ich bin ein Mensch, der täglich mit seinen Sünden ringen muss, der ein böses Herz hat, der oft unleidlich ist. Aber ich habe mich zusammengetan mit dem Sohn Gottes, der am Kreuz für mich gestorben ist und auferstanden ist. Das sind zwei ganz verschiedene Bestandteile, so ein Sünder wie ich und mein Heiland. Aber die zusammen geben Salz der Erde. Das verstanden wir alle, dass jeder Sünder mit Jesus zusammen einfach erhaltend wirkt auf diese Welt. Und da trat er ab und jeder Junge nahm sich vor, ich will mich auch ganz eng mit Jesus zusammentun. Und da sprang ein anderer auf das Podium und sagte, ich bin Elektrotech, oder wie war das so, diese Lichtmenschen da, wie nennen sie das? Also die man holt, wenn die Birne kaputt ist oder so. Er sagt, ich bin also in so einer Lampenfirma als Elektriker. Und darum will ich reden über das Wort, ihr seid das Licht der Welt. Da sagt er, wir arbeiten fast nur noch mit Neonlicht. Und das Komische beim Neonlicht ist, das Lichtbogen, den sieht man kaum. Aber dann macht man die Röhre drum, die hat gar kein Licht. Aber jetzt wird's hell. Und da sagt ihr, seht, Jesus ist der Lichtbogen, den sieht man gar nicht. Und er ist doch das starke Licht. Und wir dürfen die Röhre drumherum sein. Von uns selber leuchten wir gar nicht. Eine dumme, wertlose Röhre. Aber dass Jesus in uns ist und schon fangen wir an zu leuchten. Mit Freude, Liebe, Geduld, Wahrheit. Da habe ich gedacht, wie schön haben die Jungs uns das ausgelegt. Und ich wollte es ihnen weitergeben. So steht ein Mensch, der das Leben hat in der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Aber nun will ich schließen. Und wir wollen aus dem angefangenen Liede 215 Vers 2 singen.